Okay, manchmal ist es eher zu Ende, als man denkt. Das, was ich hier heute bei euch erlebt habe, habe ich auch noch nicht erlebt. Dass da jemand die Eingangsmusik so raussucht, dass das gleichzeitig auch der Text ist, den ich gerne zum Einstieg nehmen möchte. Ich werde ihn trotzdem einfach nochmal zitieren. Diesen Eingangschor aus der Matthäus-Passion von Bach. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen. Sehet. Wen? Den Bräutigam. Seht ihn. Wie? Als wie ein Lamm. Sehet. Was? Seht die Geduld. Seht. Wohin? Auf unsere Schuld. Sehet ihn aus Lieb und Huld, Holz zum Kreuze selber tragen. Der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, steht in Matthäus 27, die Verse 15 bis 26. Dort heißt es: Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn nun machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los. Aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da steht er nun zwischen Pilatus und den Beobachtern des Hohen Rates. Ein unsicherer Despot und von Hass erfüllte Religionsdespoten, die um ihre Macht bangen und ihren schon lange gefassten Beschluss endlich in die Tat umsetzen wollen. Denn dieser Beschluss ist gefasst worden schon lange vorher, nachdem Jesus den Lazarus zurück ins Leben geholt hatte und durch dieses Geschehen auch der Beleg, der Beweis gebracht wurde: Dieser Jesus, das ist der von Gott verheißene Messias. Denn das, neben zwei anderen Dingen, war auch nach der Auffassung der pharisäischen Theologie dem Messias alleine vorbehalten. Einen, der mehr als drei Tage tot war, die Verwesung eingesetzt hatte, zurück ins Leben zu holen. Und nachdem das geschehen war, schreibt Johannes, dass so ganz einfach von da an trachteten sie danach, Jesus zu töten. Der muss weg. Und wenn wir ihn zwischen diesen stehen sehen, zwischen dem Pilatus, diesen, der als Despot in die Geschichte eingegangen ist und uns hier trotzdem als, darf ich das so sagen, als Weichei erscheint, in seiner ganzen Unsicherheit, und den Religionsdespoten. Und dann ist da noch diese Menge von Menschen, die sich so ganz unterschiedlich zusammensetzt. Da sind die Gaffer, die eigentlich nur danach gieren, irgendwas Spezielles, irgendetwas Aufsehenerregendes, irgendetwas Besonderes zu sehen. Diese Gaffer, die sich an dem, was anderen geschieht, aufgeilen, dann hochziehen, wenn jemand anders heruntergezogen wird. Das sind die Neider, die sich immer daran freuen, wenn jemand, der in ihren eigenen Augen wohl etwas besser ist als sie, etwas Schlimmes widerfährt, die sich gut fühlen, wenn es anderen schlecht geht. Das sind die Enttäuschten, die noch vor kurzer Zeit geschrien haben, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn, und erwartet haben, dass der jetzt endlich aufräumt in Jerusalem mit den blöden, den verhassten Römern. Die davor stehen und all ihre Erwartungen scheinen zerbrochen zu sein, das sind die Manipulierten. Die sich immer nach dem ausrichten, was gerade Mainstream zu sein scheint, um nicht aufzufallen, unterzugehen in der Masse, so wie es ein polnischer Philosoph vor gut 50 Jahren einmal sagte, die Summe von Nullen ist eine gefährliche Zahl. Ja, du musst nur die richtige Eins vorsetzen. Die Summe von Nullen ist eine gefährliche Zahl. Auch die waren dabei. Da sind die Gerechten, die am Wort Gottes, dem fleischgewordenen Wort Gottes, vorbeileben. Die Menge, die keine Stellung bezieht, die schweigende Menge, an der im letzten der Befreiungsversuch des Pilatus scheitert. Die Menge, die bis heute die gleiche geblieben ist. Der Mensch hat sich nicht geändert. Die zweite Verhandlung gegen Jesus durch Pilatus kam auch zu dem Ergebnis, so wie es Lukas uns schreibt: Ich habe nichts gefunden, was verurteilt werden muss. Und auch Herodes hat nichts entdeckt. So heißt es da. Die erste, allein vor Herodes, war ergebnislos verlaufen. Und als Pilatus diesen Versuch des Freispruchs startet, dann misslingt dieser Versuch durch die Volksabstimmung. Die Demokratie hat versagt. Und dann steht die Frage, diese gleiche Frage, die der Pilatus hier aufwirft, vor uns.
Es ist ja doch schon eine Ironie, die da drin steckt, dass dieser Mann den gleichen Namen trägt. Und diese Frage steht vor uns: Welchen Jesus wollt ihr? Jesus, wenn wir das übersetzen, der heißt Jesus, der Sohn des Vaters. Oder Jesus, den wahren Sohn des Vaters. Welchen Jesus wollt ihr? Das ist die Frage, die der Pilatus dieser Menge stellt. Auf der einen Seite, wie heißt es, sie hatten einen berüchtigten Gefangenen, den der wohl bei dem gerade niedergeschlagenen Aufstand einer der führenden Leute war, den Kopf der terroristischen Vereinigung, die alles anwandten, um der römischen Besatzungsmacht zu schaden. Jesus, der da heißt, der Sohn des Vaters. Wollt ihr den? Oder den Jesus, der wahre Sohn des Vaters ist, der, wie es an anderer Stelle zusammengefasst wird, der allen wohl getan hat. Diese Frage ist nicht nur die alte Frage von damals, sondern ist genauso die Frage, die in etwas anderer Form heute vor uns steht. Welchen Jesus wollt ihr? Einen nach unserem gemachten Bild, der vielleicht noch als Vorbild taugt, der irgendwie einen moralischen Anspruch in diese Welt hineingetragen hat, der an vielen Stellen als Dekoration von Häusern und von Kirchen dient, der als Aushängeschild der christlich-jüdisch-abendländischen Kultur da ist, der immer wieder benutzt werden kann zu allen möglichen Dingen, oder den Erlöser, der von Schuld, von Sünde rettet. Welchen Jesus wollt ihr? Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen daran gewöhnt, dass Jesus, der Jesus, von dem das Wort Gottes spricht, immer wieder vereinnahmt wird, und dann sagt man, er steht dort auf der Seite und auf der Seite und auf der Seite und auf der Seite, und wir entdecken hier, Jesus steht nicht auf der Seite der Unterdrückten und auch nicht auf der Seite der Unterdrücker. Jesus steht nicht auf der Seite der verschiedenen sexuellen Orientierungen. Jesus steht nicht auf der Seite derer, die moralisch sauber leben, und auch nicht auf der Seite der anderen. Steht nicht auf der Seite der Ausgegrenzten und auch nicht auf der Seite der Eingegrenzten. Jesus, der Jesus, von dem das Wort Gottes spricht, steht zwischen dem lebendigen Gott und dem Sünder. Da ist sein Platz. Da steht dieser Jesus. Und die Frage bleibt: Welchen Jesus wollt ihr? Den, den man sich als Partei zunutze machen kann? Oder den, der sich zwischen mir als verlorenen Menschen und dem lebendigen Gott stellt? der, der die Brücke ist zwischen dem heiligen Gott und mir als unheiligen Menschen. Der, der sich dazwischen gestellt hat, um zu erlösen. Der, der sich dazwischen gestellt hat, damit ich nicht in der Verlorenheit bleiben muss. Der, der den Fluch, der auf meinem und deinem Leben lag, auf sich genommen hat. Oder der, den du nur noch als Plakat gebrauchen kannst. Welchen Jesus wollt ihr? Fragt Pilatus damals und fragt das Wort Gottes uns auch heute. Und dann ist da diese zweite Frage: Welchen Platz hast du in der Menge? Gehörst du zu den Gaffern? Diese fromme Neugier? Mal sehen, was da jetzt passiert? Ich würde sagen, heute ist das mehr dieses Warten auf den religiösen Kick, der ständig und immer wieder durch spezielle Erfahrungen oder Ähnliches überhöht werden muss. Fromme Neugier. Und wehe, das bleibt aus. Dann ziehst du dich zurück. Welchen Platz hast du in der Menge? Gehörst du zu den Enttäuschten? Der ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, wenn ich mich auf diesen Jesus einlasse, dann muss es doch ein, wie es ein altes Lied sagt, seliges Wandern auf sonnigen Höhen geben. Höhe ist gut, die Sonne ist auch gut, aber du wirst es nicht dauernd haben. Seliges Wandern auf sonnigen Höhen, das mögen Augenblicke sein, die auch dazugehören, aber im Großen und Ganzen gilt doch auch das, was uns das Wort Gottes an anderer Stelle sagt. Ja, auf dem Weg, um in das Reich Gottes einzugehen, da ist viel Trübsal. Da gibt es auch das ganz andere. Nicht nur die sonnigen Höhen. Oder gehörst du zu den Gerechten? Geschieht ihm ganz recht mit seinen extremen Ansichten. Das war schon immer ein bisschen überzogen. Das geht ja gar nicht so. Johannes nennt die später die Wohltemperierten. Nicht heiß, nicht kalt, sondern nur ein bisschen angewärmt durch religiöse Praxis. Und dann sind da die Manipulierten, die Angepassten. Und da lasst uns nochmal einen kleinen Blick auf diesen Prozess, auf dieses Geschehen, von dem unser Text spricht, hineingucken. In dieser Prozessunterbrechung durch die Intervention der Claudia, ihren Namen kennen wir aus außerbiblischen Quellen, der Frau des Pilatus, da hatte die führende Clique, diese Religionsdespoten, die Zeit, die Masse aufzuwiegeln. Und es ist merkwürdig, es machten alle mit, die Gaffer, die Enttäuschten und die Gerechten. Und als diese Frage dann kommt, diese zweite Frage nach dieser Unterbrechung, jetzt entscheidet euch endlich, welchen wollt ihr? Da reden sie auf einmal nicht mehr, da wird geschrien. Wir wollen den Barabbas haben. Und dieses Gutwetter machen bei dem Volk, was der Pilatus vorhatte, es funktionierte nicht. Vielleicht war er sich sogar sicher, sie würden zweifellos den gefährlicheren von den beiden wählen. Und wenn sie den Barabbas nehmen, dann heißt das ja auch, dieser andere Jesus, von dem es heißt, er sei Christus, der ist ungefährlich. Er hat versucht, mit dieser Frage, mit Diplomatie aus der Bredouille zu kommen. Und es ist nicht gelungen. Und sie schrien immer lauter. Wir wollen den Terroristen haben. Und dann drückt er sich vor der Verantwortung. Was soll ich machen mit diesem anderen Jesus? Und das Wort Gottes sagt uns, und sie schrien immer lauter, immer mehr. Das war ein ohrenbetäubender, ein höllischer Lärm. Lass ihn kreuzigen. Weg mit dem. Den brauchen wir nicht. Den wollen wir nicht. Und da wurde eine Einheit geschaffen in dieser Menge, die erschreckend ist. Wenige Tage zuvor wurde dieser Jesus, dessen Blut sie jetzt fordern, noch willkommen geheißen, als der, auf den man gewartet hat. Und nun war man sich einig, den brauchen wir nicht, denn wir haben einen Erlöser nicht nötig. Den brauchen wir nicht. Das kriegen wir selbst hin.
Halt! Da sehe ich noch jemand ganz hinten in der Ecke stehen. Einen, der dieses Geschrei der Menge nicht mitmacht. Es ist einer aus dem engsten Kreis um Jesus. Einer, der da steht und trauert. Sein Herr leidet. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte. So antwortet der Text in der Matthäus-Passion auf den Text, den wir jetzt gelesen haben. Da steht er, allein, in dieser überwältigenden Masse. Und es sieht so aus, da beginnt dieses Verstehen. Da werden die Worte Jesu auf einmal, vielleicht auch erst ganz langsam, verstanden. Vielleicht ist es der Johannes, dessen Evangelium wir haben. Denn in seinem 19. Kapitel beschreibt er am detailliertesten, was nun geschieht. Dies Geißeln, dies Geschlagen, bespuckt, gequält werden. Mit diesen Ledersträngen in die Knochen oder Metallteile eingeflochten waren, damit sie das Fleisch zerreißen. Diese Pseudokrone, geflochten aus starken Dornen, die noch mit dem Schlag auf den Kopf tief in die Haut, in die Stirn, in den Nacken eindringen.
dass dieses Gesicht. Und da bewahrheitet sich das, was Jesaja schreibt. Blut überströmt macht. Da war nichts mehr, was schön war. Da war nichts mehr, was wir uns hätten noch angucken wollen. Da war eigentlich nur noch Ekel, Abscheu. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Welchen Platz hast du in der Menge? Wo stehst du? Bei den Neugierigen? Den Enttäuschten? Den Gerechten? Den Manipulierten? Oder stehst du neben diesem Mann da ganz hinten in der Ecke, der anfängt zu begreifen, was da geschieht? Da ist der, der sich zwischen dich, mich und Gott gestellt hat, um die Strafe der Schuld zu tragen. Der, von dem es ganz zu Anfang in der Bibel heißt, und ist jemand, der Sünde hat, die Todesstrafe nach sich zieht, und man hängt ihn an ein Holz. Denn er ist verflucht von Gott. Ist das der, den du willst? Ist das der, den du dir herausgesucht hast? Ist das der Jesus, den du in deinem Leben haben möchtest? Ist das der Jesus, dem du dein Leben gegeben hast, geben willst? Und dann steht dieser Jesus vor dir und fragt dich, wie viel von deinem Leben hast du mir gegeben? Passionszeit ist nicht nur eine Zeit, in der wir still an das Vergangene denken, was uns unsere Erlösung geschaffen hat, sondern es ist auch diese Frage, wie viel von deinem Leben gehört diesem Jesus? Und es gilt, wenn ich Jesus nur ein bisschen gebe, werde ich auch nur ein bisschen verändert. Die Matthäus-Passion schließt mit diesem Chor. Seht, Jesus hat die Hand, uns zu fassen, ausgespannt. Kommt. Wohin? In Jesu Armen. Sucht Erlösung, nehmt Erbarmen. Suchet wo? In Jesu Armen. Lebet, sterbet, ruhet hier, ihr verlassenen Küchlein, ihr bleibet. Wo? In Jesu Armen.